Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Wir wollen jetzt versuchen, grundsätzlich zu fragen, was läuft eigentlich falsch in dieser Region der Welt? Und offensichtlich läuft vieles falsch. Ich begrüße deshalb am Telefon Olaf Bernau, Soziologe und vor allen Dingen Experte, der sich in dieser Region besonders gut auskennt. Guten Morgen, Herr Bernau.
Ja, schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
Herr Bernau, gerne. Wenn wir mal grundsätzlich fragen, die Ursachen für die politische Instabilität, die wir ja nicht nur in Niger beobachten, sondern auch in den Nachbarländern, wenn ich das nochmal grundsätzlich aufmache, dieses Thema, was ist die Ursache für diese Instabilität?
Ja, also die Instabilität ist sicherlich nicht, dass es dschihadistischen Terror gibt, sondern der dschihadistische Terror, der ist bereits eine Reaktion eben auf Probleme, die dahinter liegen. Das sind eben diese grundsätzlichen Probleme. Und ich glaube, man kann es auf zwei Probleme vor allem erstmal fokussieren. Das eine sind die demokratischen Verhältnisse, die viele Menschen in der Region als Fassadendemokratie bezeichnen. Die sagen, wir dürfen alle 5 Jahre zu den Urnen und irgendeinen Präsidenten wählen, aber danach passiert nichts. Wir sind im Grunde genommen Zuschauer. Unsere Interessen werden nicht berücksichtigt, wir werden nicht beteiligt etc. Und genau deswegen sind die Menschen der Demokratie auch derart müde, weil sie sagen, diese Demokratie liefert nichts. Und da komme ich zu dem zweiten Punkt. Und damit meinen die Menschen vor allem, sie liefert keine ökonomische Sicherheit, keine soziale Sicherheit. Man muss sich immer wieder einfach vor Augen führen, diese Länder sind seit Jahrzehnten auf den letzten Plätzen des Entwicklungsindex, also der Indexe, die das Ausmaß der Entwicklung messen. Und da sagen einfach vor allem die jungen Leute, die ja auch qua Internet inzwischen wissen, dass es auch ganz anders ausschauen kann, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen auch ein gutes Leben, wir wollen Perspektiven, wir wollen Jobs haben. Und solange an diesen beiden Problemen, nämlich so einer Perspektivlosigkeit ökonomisch bedingt und einer Nichtbeteiligung politisch bedingt, solange sich da nichts ändert, bleibt diese strukturelle, wenn man so möchte, Gewalt weiterhin bestehen. Und genau dagegen rebellieren die Menschen.
Wenn wir jetzt nochmal nach den Ursachen fragen, dann kommt man immer ganz schnell auch auf Begriffe wie Kolonialismus auf der einen Seite, Sklaverei bis heute. Wobei dann manche im Westen sagen, jetzt hört auf damit, das ist 40, 50, 60 Jahre her. Ich glaube, wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, leider wohl nicht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Bei uns würde ja auch niemand sagen, dass die Tatsache, dass Deutschland Exportweltmeister bei Industrieprodukten ist, dass das nichts mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert zu tun hat. Und so muss man auch umgekehrt sagen, die Tatsache, dass in der Sklaverei, aber vor allem dann in der Phase des Kolonialismus, jede Form von Industrialisierung in diesen Ländern ganz ausdrücklich unterbunden wurde, weil diese Länder sollten eigentlich nur Rohstoffe exportieren und umgekehrt sollten sie verarbeitete Produkte importieren. Also diese Tatsache, dass dort keine Industrialisierung stattgefunden hat, dass das verhindert wurde und dass das auch nach der Unabhängigkeit immer wieder verhindert wurde, das hat natürlich sozusagen, ist ein ganz wichtiger Grund dafür, dass die Länder ökonomisch so schwach dastehen, wie das heute der Fall ist. Der Kolonialismus ist in der Form nicht fertig, zumal sich dann auch nach der Unabhängigkeit, nach der formellen Unabhängigkeit, viele der ökonomischen Ungleichgewichte fortgesetzt haben.
Sie haben gerade schon mal den Begriff der strukturellen Gewalt eingeführt. Mir fällt da immer Johann Galtung ein, der natürlich auch immer darauf hingewiesen hat, dass in diesen Entwicklungsprozessen die jeweiligen Eliten in den Ländern am Ende überwiegend im Westen ausgebildet worden sind. Und ich will jetzt nicht sagen, prinzipiell korrupte Eliten sind, aber vielleicht am Ende ist es doch nicht so hart, das genauso zu sehen. Die weniger die Interessen, und Sie haben es gerade schon mal angesprochen, der jeweiligen eigenen Bevölkerung vertreten, sondern eher, ja, ich will nicht sagen, nützliche Idioten des Westens sind. Sie profitieren ja selbst auch ganz gut davon, aber jedenfalls nichts für ihre Länder tun, sondern überwiegend ja den Wohlstand bei uns im Blick haben. Ist das eine zu zugespitzte Formulierung?
Nein, es ist schon ein ganz grundsätzliches Problem. Also man kann das auch historisch eben zeigen, dass ja viele der Eliten, die dann nach der Unabhängigkeit rund um das Jahr 1960 an die Macht gekommen sind, die sind ja bereits unter den Kolonialmächten ausgebildet worden als Hilfseliten. Die waren dann Übersetzer, die waren dann Schreiber, die waren dann quasi Vermittler zwischen den Kolonialmächten und der großen Masse der Bevölkerung. Und genau diese Vermittler, die ja nur an ihre Position gekommen sind, weil sie bereits, wenn man so möchte, ein Stück weit die Ideologie und auch die Interessen der Kolonialmächte verinnerlicht hatten, die sind dann nach der Unabhängigkeit diejenigen gewesen, die die Geschicke dieser Länder weiter gestaltet haben. Und da ist es dann eben tatsächlich so gewesen, dass die allzu lange im Grunde genommen genau das gemacht haben, was die Kolonialmächte gemacht haben. Im Grunde genommen hat sich die Hautfarbe ganz oft eben gewechselt. Aber das Prinzip, dass große Teile der Bevölkerung vernachlässigt werden, Das wurde nicht aufgegeben. Und vor allem, und das ist, glaube ich, wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, große Teil der Bevölkerung heißt der ländlichen Bevölkerung. Also der Menschen, die als Bauern und als Viehhirten arbeiten, ist es gerade im Niger sehr wichtig. Die werden bis heute ganz systematisch vernachlässigt, obwohl sie eben weiterhin die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen. Und wenn wir darüber reden, was sich verändern müsste, dann müsste sich die Situation nicht zuletzt der Bauern und der Viehhirten verändern. Und das wird hier auch viel zu wenig gesehen, dass man nicht nur über Uran reden muss. Das ist ein ganz kleiner Aspekt der Ökonomie beispielsweise im Niger. Und der viel größere und viel wichtigere Aspekt ist tatsächlich die Situation der Bauern und Viehhirten. Und da müsste endlich was passieren, weil hier findet eine Vernachlässigung statt, die im Kolonialismus begonnen hat und die sich bis heute fortsetzt.
Jetzt reden Sie über die Viehhirten. Ich könnte jetzt hinzufügen, dass da, wo zum Beispiel Küstenregionen sind, da werden die Meere leer gefischt von unseren großen Fischerbooten und die jeweilige Bevölkerung geht leer aus. Aber das ist nur ein weiterer Aspekt. Jetzt kommen wir auf den anderen Aspekt. Also Sie haben gesagt, das ist das, was der Westen angerichtet hat. Jetzt kommen China und Russland als neue Akteure. Sind die prinzipiell anders oder beuten die nur auf eine andere Art und Weise aus?
Ich glaube, da muss man die beiden Länder noch mal ganz deutlich unterscheiden. Also was jetzt Russland als solches betrifft. Russland ist bislang in erster Linie dadurch aufgefallen, dass es Waffen liefert. Es gibt eine ganz alte, wenn man so möchte, Erinnerung an die Sowjetunion, die tatsächlich in den 60er und 70er Jahren, unmittelbar nach der Unabhängigkeit, ganz viel für den Aufbau einer kleinen Industrie geleistet hat. Und das ist so ein gewisses romantisches Gefühl, so eine Erinnerung, die an diese Zeit immer noch in diesen Ländern besteht, wo gesagt wird, damals die Sowjetunion, die hat uns schon immer geholfen. Und das wird so ein bisschen bruchlos auf Russland übertragen. Aber wie gesagt, Russland heute, das ist vor allem Waffenlieferung. Ganz anders China. China ist tatsächlich anders als der Westen. China engagiert sich eben nicht nur in den Rohstoffen, wie es manchmal im Westen heißt. Es heißt, ist nicht nur so, dass China eben an den Rohstoffen interessiert ist, sondern China liefert gegen Rohstoffe, die natürlich wichtig für China sind, auch Infrastruktur. Also das heißt, China baut Brücken, China baut Straßen, China baut Wasserwerke, China baut Elektrizitätswerke. Das sind alles Dinge, die im Kolonialismus unter der sozusagen Vorherrschaft der Europäer nicht gebaut wurden und die auch nach der Unabhängigkeit von den Europäern nicht gebracht wurden. Es gibt eine kenianische Autorin, die sagt immer, das Höchste, wenn man so möchte, der Gefühle, was die Europäer für uns hatten, die größte Vision waren Moskitonetze. Ja. Aber China hat für uns die Vision von Eisenbahnnetzen. Und dann entscheiden wir uns doch gerne für die Eisenbahnnetze und nicht für die Moskitonetze.
Jetzt haben wir über eines nicht gesprochen, aber das ergibt sich fast selbst, dass die Fluchtursachen damit nicht bekämpft werden. Das ergibt sich aus unserem Gespräch. Das kann ich jetzt so am Ende hinzufügen. Sie werden gewiss zustimmen, weil wir nur noch ein paar Sekunden haben. Das ist so, oder?
Ja, also die Fluchtursachen bekämpft man nicht mit Moskitonetzen, sondern ja, da muss man tatsächlich an diese verschiedenen Probleme ernsthaft rangehen.
Danke an Olaf Bernau. Dankeschön für das Gespräch.
Dankeschön.